Die Wilderer von Braunburg, ein Hörspiel von Axel Zierer und Heinz-Jörg Fulst. Produktion Saarländischer Rundfunk in Zusammenarbeit mit Radio Brocken. Folge 8.
Forstamtsleiter Ulrichs hat Vorbereitungen für die alljährliche Hubertusjagd getroffen. Béjü ist mit der Einteilung und Beaufsichtigung der Treiber beauftragt worden. Revierförster Falkenstein ist bis zum letzten Tag krank gewesen. Aus Liebeskummer.
Kennen Sie den Kleinen da?
Den da? Mit dem großen bayerischen Gebirgsschweißhund?
Nein, den daneben, den mit dem wichtigen Gesichtsausdruck.
Ach, der. Ja, das ist Ministerialdirigent Karl-Heinz Graf zu Sturzberg-Harlingerode. Kommt von der Landesregierung. Ist so eine Art Oberaufseher der Forstämter.
Sieht ja ganz schön brastig aus, der Waldgeselle.
Oh, der sieht nicht nur so aus. Ist ein fieser Kerl, wenn Sie mich fragen. Und sieht alles nur so negativ. Hoffentlich verhagelt er uns nicht die Jagd.
Liebe Jagdgäste, ich freue mich, dass Sie so zahlreich meiner Einladung nach Braunburg gefolgt sind. Unsere diesjährige Hubertusjagd soll uns alle wieder ein Stück zusammenbringen.
Ich weiß noch gar nicht, ob ich an der Jagd teilnehmen kann.
Wieso das? Ist sie nicht gut oder Jagdschein abgenommen?
Nein, ich habe in aller Eile vergessen, meine Waffen einzupacken. Die stehen 400 Kilometer von hier fein säuberlich im Waffenschrank. Haben Sie vielleicht eine Waffe übrig?
Was brauchen Sie denn? Ein Repetierer oder eine Kipplaufwaffe?
Ach, ich gehe lieber mit Kipplaufwaffe. Am besten Bockbüchsflinte. Da kann ich auf Raubzeug und Niederwild wie auf Schalwild gehen.
Doppelflinte oder Büchsflinte? Oder Bockflinte?
Bockbüchsflinte.
Eine Bockbüchsflinte habe ich nicht über. Eine Bockflinte soll es aber sein.
Oder eine Büchsflinte.
Ah, ich muss mal schauen.
Oder ein Drilling.
Was hat der Ulrich jetzt gesagt? Auf welchen Tierbesatz?
Ich frage vielleicht mal da drüben, ob jemand eine Bockbüchsflinte hat.
Nun, es gibt ebenso manches kleine Problem zu bewältigen. Das Forstamt Braunburg jedenfalls hat eine umfangreiche Jagdgesellschaft eingeladen, um anlässlich des St. Hubertustages, der alljährlich im November die hohe Zeit der Jäger bedeutet, zu versuchen, seinen Ruf zu reparieren, dem in den letzten Wochen durch die umtriebigen Wilderer starker Schaden zugefügt worden ist.
Das Wort übergebe ich nun an Herrn Ministerialdirigent Graf zu Sturzberg-Harlingerode vom Landesministerium für Landwirtschaft und Forst.
Ja, danke, Herr Forstdirektor Ulrichs. Meine Herren, ich will die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dass ich als Aufsicht der Landesregierung an Sie appelliere, vorsichtig mit den Waffen umzugehen und Sie mahne, nicht über weite Entfernungen zu schießen. In diesem Sinne, meine Herren, rufe ich Ihnen zu, Weidmanns Heil.
Weidmanns Dank.
Oh, Herr Ministerialdirigent Graf zu Sturzberg-Harlingerode, hier ist Ihr Ansitz.
Graf reicht, mein lieber Falkenstein, Graf reicht. Nun ja. Sieht man aber ziemlich wackelig aus, der Hochsitz.
Bisher haben wir noch keinen Unglücksfall gehabt.
Nein, bei Ihnen in Braunburg wird ja immer gleich mit Todesfolge geschossen, bei den vielen Wilderern. Da bleibt zum Sterben bei normalen Unfällen Jagd jede Zeit.
Darf ich vorwegklettern, Herr Graf?
Ich bitte drum. Ich warte sicherheitshalber erst einmal ab, bis Sie oben sind.
Forstoberinspektor Falkenstein ist die undankbare Aufgabe zugefallen, den Ministerialdirigenten Graf zu Sturzbach-Harlingerode, den Inspizienten der Landesregierung, bei der Hubertusjagd zu begleiten.
Na, gemütlich haben Sie es ja hier nicht, hier oben. Und der Wind weht auch mächtig durch die morschen Latten. Wenn ich mich da mal bloß nicht verkühle, dann gönne ich mir erst mal ein kleines Schnäpschen zum Aufwärmen. Ja. Haben Sie ein Gläschen dabei, Falkenstein?
Nein, Herr Graf, ein Glas führe ich nicht bei mir.
Ja, dann kann ich Ihnen ja leider nichts abgeben. Ist auch eine kalte Gegend hier oben in den Bergen. Wie Sie es hier bloß das ganze Jahr über aushalten, Falkenstein? Naja, lassen Sie uns mal auf die Tierchen warten.
Falkenstein ist dankbar, dass sein Jagdgast nun ruhig sein musste. Denn nach Einnahme des Ansitzes heißt es absolute Ruhe bewahren, will man das Wild nicht von vornherein vergraulen. Eine knappe Stunde mochte vergangen sein, als Falkenstein den Grafen mit einem kleinen Knuff in die Seite auffordert, sein Jagdglas zu benutzen.
Dort, Herr Graf, an der Lichtung, ein mächtiger Keiler.
Wo? Wo? Wo ist der Keiler? Wieso kommt ein Schwein? Nicht ein ordentliches Stück Rotwild. Sauerei, das Ganze.
Das Wildschwein nähert sich. Der Graf legt seine Doppelbockbüchsflinte an, verfolgt das Tier durch das Zielfernrohr.
Eis! Ach, der Idiot ab
Ja, prächtiger Schuss, Herr Graf. Weidmanns Heil. Ist sofort im Feuer eingeknickt, das Schwein.
Jetzt heißt es warten. Schwarzwild, also Wildschweine, sind schusshart, wie der Weidmann zu sagen pflegt. Ein Schuss legt sie noch lange nicht flach. Und werden sie durch eine zu schnelle Nachsuche zur Flucht getrieben, dann heißt es manchmal über Tage nach dem verwundeten Tier suchen.
Eine halbe Stunde ist um, wenn hier im Forst die Uhren nicht anders gehen. Der Kerl hat sich dort in der Dickung niedergetan.
Ich glaube, wir können es versuchen. Haben Sie Ihre Pistole fertig geladen, Herr Graf?
Klar, 9 mm Parabellum, schussbereit.
Damit klatscht der Graf auf die Handfeuerwaffe, mit der er den Fangschuss für das verwundete Tier abgeben will. Langsam schleicht der Graf in die Dickung, um das Tier zu suchen. Plötzlich hört er es einige Meter vor sich grunzen, dann raschelt es. Sein Ruf:
Hier ist es!
Und das Heranstürmen des schweren Keilers sind eines. Der Graf schießt und wirft sich auf den Boden, denn mit angeschossenem Schwarzwild ist beileibe nicht zu spaßen.
Hilfe! Ich krieg ihn nicht zum Stehen!
Der Graf ballert sein Magazin leer, aber das Bein lässt sich nicht wehren. Es stürmt mit Volldampf weiter auf den Bäuchlings auf dem Waldboden liegenden Grafen zu.
Vorsicht, ich schieße!
In letzter Sekunde hat Falkenstein sein Gewehr hochgerissen und über den Grafen hinweg dem Keiler zwischen die Augen geschossen. Dieser bricht sofort zusammen. Sein enormes Tempo allerdings lässt das Tier noch einige Meter über den Erdboden schrubben, bis es mit dem Rüssel auf den am Boden liegenden Grafen rammt.
Oh, Waldmanns Heil, Herr Graf! Der Keiler ist tot! Oh, holen Sie einen Krankenwagen, einen Rettungshubschrauber, schnell!
Aber Herr Graf, wir pflegen das Wild mit dem Autohänger abzutransportieren!
Nicht für das Schwein, für mich, Falkenstein, für mich! Der Keiler hat mich mit seinem Rüssel gerammt! In den Hals! Oh Mann, mein Hals!
Also, meine Herren, dann lassen Sie sich das Hubertus-Jagdfrühstück munden. So schnell gibt es so gute Sachen nicht wieder.
Günni Waldorf ist es mit seiner Geschäftsfühligkeit gelungen, den Teilnehmern der diesjährigen Hubertusjagd in Braunburg ein prächtiges Jagdfrühstück im Walde zuzubereiten. Zwei große Eichentische wollen sich fast unter der Last der Speisen biegen.
Wildpastete, Heidelbeerschmand, Rebfötchen à la Waldorf, Schweinsohren und Steaksuppe. Ich kann's gar nicht beschreiben.
Und was ist das hier, Herr Waldorf?
Falscher Hase.
Falscher Hase? Ausgerechnet auf einem Jägerfrühstück.
Der Richtige ist mir aus der Pfanne gesprungen.
Ach ja. Wie das denn?
Das war ein Angsthase.
Nun, Günni Waldorf ist auch hier wieder zum Scherzen aufgelegt. Obwohl er heute in seiner langen roten Schürze und der grünen Mütze besonders seriös aussieht.
Sagen Sie mal, was hat denn dieser Aufsichtsknellig von der Landesregierung, dieser... Na, schauen Sie doch mal.
Ministerialdirigent Graf zu Sturzberg Harlingerode.
Ja, wer? Was hat denn der um den Hals?
Haben Sie noch nicht gehört? Der hat gestern einen Keiler angeschossen. Der Graf liegt flach auf dem Boden. Der Keiler rast auf ihn zu. Der Graf schießt mehrmals. Das Schwein ist sowas von schusshart, rast weiter auf ihn zu. Förster Falkenstein hat dann mit der Doppelbockflinte abgedrückt. Tier tot. Aber der Keiler ist noch mit dem Restschwung auf den Grafen zugerutscht gegen seinen Kopf. Hat ihm mächtig das Genick gestaucht. Jetzt trägt er diese neckische Halskrause. Sieht ja wohl zum Schießen aus, der Mann, oder?
Aber sagen Sie, ich habe noch nie eine grüne Halskrause gesehen, wie der sie trägt.
Da hat ihm seine Mutti über Nacht vielleicht ein grünes Krägelchen gestrickt.
Am besten wäre es doch, wenn das Forstamt den Besserwisser noch eine fahrbare Jagdkanzel zur Verfügung stellt. Dann kann ihm nichts mehr passieren.
Genau. Und damit er mit dem Wild keine Probleme mehr kriegt, ziehen wir einen Hirsch auf Rädern ganz langsam vor seiner Kanzel durch.
Dann fehlt ja nur noch eines. Wir schicken ein paar unserer Treiber bei ihm an der Kanzel vorbei. Die können dann auf den Gießkannen blasen. Der denkt doch glatt, die Hirsche bringen ihm ein Ständchen.
Nun, Schadenfreude ist schon immer die beste Freude gewesen.
Da wären wir, Herr Graf. Wann soll ich Sie wieder abholen?
Mensch, schreien Sie doch nicht so. Sie vertreiben ja das ganze Wild.
Entschuldigung, ich dachte, wenn die das Auto hören, sind Sie sowieso weg.
Sind Sie Jäger oder mein Fahrer? Na also, passen Sie auf. Sie parken auf dem kleinen Parkplatz dort jenseits des Feldes. Und wenn ich mit der Signalpistole eine grüne Leuchtkugel abschieße, dann kommen Sie wieder her und holen mich ab. Klar?
Grüne Leuchtkugel. Jawohl, Herr Graf.
Ministerialdirigent Karl-Heinz Graf zu Sturzbach-Harlingerode, Forstinspizient der Landesregierung, rückt sich seine Halskrause nebst grünem Stricküberzieher zurecht. Am zweiten Tag der Hubertusjagd hat sich der Aufseher der Landesregierung mit seinem Dienstwagen zum Ansitz fahren lassen.
Ach, Wahnsinnskälte ist das hier wieder in den Bergen. In meiner Abendstube würde ich erstmal einen ordentlichen Kaffee kriegen. Aber hier, gut, dass ich mir die Thermounterwäsche angezogen habe, würde mir ja sonst den Hintern abfrieren. Bei der elenden Wachterei auf die Viecher.
Damit schreitet der Graf zu Sturzbach-Harlingerode auf den Hochsitz zu. Der Jägersmann steckt in einem dick gefütterten, abgesteppten Kampfanzug.
Nur gut, dass mein Vater selig mir dieses gute Stück noch aus dem Krieg gerettet hat. Der durch und durch gefederte Anzug leistet mir unwahrscheinliche Dienste in der Kälte. Und wie die heute Morgen am Forstamt geglotzt haben vor Neid.
Nun, eigentlich haben sie weniger vor Neid geglotzt, als vielmehr zum Zeitpunkt der Abfahrt des Grafen mit dem Lachen an sich gehalten.
So. Endlich oben auf der Kanzel. Nun kann es kommen, das Wild. Doch so ist es wohlig warm hier. Das lässt sich schon eher aushalten. War ja ein netter Abend gestern, trotz meiner Halsverletzung. Aber die haben sich alle gefreut über einen Yachterfolg. Haben alle so schön gelacht, als ich meine Geschichte mit dem Wildschwein erzählt habe. Und gesoffen haben die wie die Löcher. Naja, aber auch ganz gut mitgehalten. Da sollen die mal nicht sahen, so einer aus der Amtsstube könnte nicht auch saufen wie ein Grünberockter.
Der Graf lässt den gestrigen Abend noch ein wenig Revue passieren, als ihm mit zunehmender Vehemenz die Blase drückt.
Uiuiui, ausgerechnet jetzt hier oben auf der Kanzel und in dem Anzug. Wenn ich mich da jetzt rauspellen muss und dann noch die Thermounterwäsche runter. Naja, muss wohl sein.
Tja, hat Mut, hat Mut. Da muss selbst ein Herr Graf mal aus der Hose. Der Ministerialdirigent klettert, so gut es geht, die Leiter hinab, schaut sich um, dass ihn auch niemand beobachtet, und beginnt damit, seinen dick gefederten Anzug herunterzulassen. Als schließlich das obere Stück des Einteilers hinten überhing und der Graf auch die Thermowäsche bewältigt hat, konnte er in letzter Sekunde seinem Drang freien Lauf lassen. Mit Fuchs und Hase, auch mit langsam schreitenden Menschen, mag der Adelige gerechnet haben, nicht aber mit zwei heranreitenden Amazonen.
Hallo, Teddybärchen, hat man dir das Fell über die Ohren gezogen?
Der ist ja sogar beringt. Schau mal, fast nichts am Bein, aber eine grüne Halskrause. Echt modisch, der Typ.
Der Graf weiß gar nicht, wohin er sich so schnell drehen soll. Eine der Damen rechts, die andere links an ihm vorbei und er regungslos in seinem dicken Federanzug. Da passiert es. Er stolpert über einen Stein, fällt hintenüber und bleibt in seinem dicken Fell zappelnd und mit seiner grünen Halskrause ächzend auf dem Boden liegen. Wie ein Käfer streckt er alle Viere in die Luft.
Gott, welche Schande, und das mir, wenn das einer erfährt.
Mit letzter Kraft robbt der Graf sich zu seiner am Fuße des Hochsitzes stehenden Jagdtasche und fingert die Signalpistole heraus. Eine grüne Signalkugel zischt durch die Luft. Es dauert nicht lange und der Fahrer des Herrn Grafen ist vor Ort.
Schauen Sie nicht so blöde, Mann. Wickeln Sie mich wieder ein und dann nichts wie ab.
Ins Forsthaus, Herr Graf.
Nein, Idiot, nach Hause, Mann. Die Jagd ist aus, Ende vorbei, finito. Und dann grinsen Sie nicht so blöd. Und noch eins, wenn Sie das in der Behörde erzählen, lasse ich Sie strafversetzen.
Blasiertes Grünrockpack, das ich mich hergeben tue für diesen Kinderkram.
Missmutig durchquert der Wilderer Christian Klapproth den Forst. Die Hubertusjagd, bei der er als Treiber hilft, ist nicht sein Revier. Er liebt das freie Wildern auf freier Strecke. Und nicht das Durchkämmen des Waldes fast Schulter an Schulter mit anderen Treibern, um den feinen Herren Jägern das Wild vor die Flinte zu treiben. Und so hat sich Klapproth auch nach und nach von den anderen abgesetzt. Hängt weit hinter der Horde von Männern, die johlen und mit Stöcken gegen die Bäume klopfen, um das Wild aufzuscheuchen, zurück.
Mistkram, verdammter. Würde lieber den Wildkram verkaufen, statt hier rumzualbern. Ob der Jochen wohl alles richtig machen tut?
Er hat seinen Neffen beauftragt, das gewilderte Fleisch an den Abnehmer zu übergeben. Klapproth ist weit abgefallen. Von den anderen ist nun kaum noch etwas zu sehen. Vollkommen in Gedanken versunken, fährt er erschrocken herum, als es plötzlich hinter ihm im Unterholz knackt.
Oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein.
Klapproth kann so schnell nichts erschrecken. Aber jetzt hat er doch für Sekunden stocksteif dagestanden. Nun hat er sich gefasst. Blitzschnell fällt ihm die Walterpistole ein, die sein Neffe ihm noch mitgegeben hat, weil er als Treiber ja kein Gewehr bei sich führen kann. Er zieht die Waffe aus dem Halfter, lädt sie durch und entsichert. Jetzt legt er an.
Dass ich das noch erleben tue. Ein Wahnsinn. Ich hat's im Blute, dass das passieren tut. Ich hat's im Blute.
Wenige Meter von Klapproth entfernt steht er. In seiner vollen Lebensgröße, mit seinem prächtigen Geweih, eine einmalige, sagenhafte Erscheinung. Der weiße Hirsch. Auf ihn ist der Wilderer scharf gewesen, seitdem er das Tier zum ersten Mal zu Gesicht bekommen hat. Angeblich soll er seinem Widersacher den Tod bringen. Aber Klapproth glaubt, dass das Erlegen dieses Tiers ihn, Klapproth, unsterblich machen würde.
Lass dich doch mal ansehen, schöner König der Wälder, bevor ich dich umnieten tue.
Klapproth legt die Pistole an. Mit einem einzigen Schuss zwischen die Augen will er das Tier aus nächster Nähe erschießen. Er geht noch ein paar Schritte vor. Das Tier steht zunächst wie angewurzelt, schaut Klapproth wie magisch und herausfordernd zugleich an. Doch dann, als der Wilderer den Hirsch ins Visier genommen hat, da kommt Regung in das Tier. Klapproth sieht nicht, wie es seine Muskeln spannt, seinen Kopf ein wenig senkt. Klapproth sieht nur die Waffe, dahinter das mächtige Geweih, darunter die Augen des Tieres. Und plötzlich geschieht es. Der Hirsch setzt zu einem mächtigen Sprung an. Klapproth kann gar nicht so schnell reagieren, wie der weiße Hirsch auf ihn zustürzt, den Kopf herunternimmt und Klapproth mit aller Gewalt mit seinem mächtigen Geweih rammt.
Was ist los? Jochen, wo bist du? Hilf mir!
Der weiße Hirsch hat Klapproth seine Geweihenden so in den Leib gerammt, dass Klapproth wie von Sinnen schreit. Blut spritzt über den weißen Kopf des Tieres, das den Wilderer vor sich herschiebt und ihm damit weitere Qualen bereitet. Die Gewalt des Tieres ist so groß, dass es selbst nicht merkt, wie es mit seinem weit ausladenden Geweihenden zwischen zwei Bäume geraten ist. Sein Versuch zurückzuziehen misslingt. Der Hirsch kommt weder vor noch zurück. Er steckt mit dem schreienden und blutüberströmten Klapproth am Geweih zwischen den Bäumen fest.
Ich habe ihn aus den Augen verloren. Ich auch. Nein, da ist er. Das ist doch nicht wahr. Dort, schau. Schau nur, Bejus, da.
Martin Mückenheim traut seinen Augen nicht.
Halt, bleib hier.
Aber wir müssen ihm helfen.
Bejus hält Mückenheim am Arm fest und hindert ihn, zu Klapproth zu laufen.
Wieso? Wieso ausgerechnet ihm helfen? Lass den doch zappeln.
Ich muss ihm helfen, sonst passiert meiner Familie was.
Was hat denn deine Familie damit zu tun?
Lass mich, ich muss ihm helfen.
Bejus packt jetzt nur noch kräftiger zu. Zwar hätte der kräftige Mückenheim sich ohne Probleme losreißen und Bejus niederschlagen können, aber er will keine Gewalt gegen ihn anwenden. Seine Situation erscheint ihm jetzt immer aussichtsloser.
Los, komm jetzt raus mit der Sprache. Wie soll ich dir sonst helfen, Martin?
Na gut, Bejus, ich sag's dir. Aber wenn wir dann hingehen und ihm helfen. Also der Klapproth und der Aukam, die waren gestern bei mir und haben gedroht, meiner Familie was anzutun. Wenn einem von ihnen was passiert bei der Hubertusjagd.
Das verstehe ich nicht. Was soll denen denn passieren? Und wieso wenden sie sich an dich?
Weil ich doch jetzt beim Forstamt arbeite. Weil der Forstamtsleiter Ulrichs mich eingestellt hat. Wegen der Sozialisierungsmaßnahmen. Und die glauben, der hat mich eingestellt, weil ich sie verraten habe.
Was hättest du denn verraten sollen?
Dass sie wildern halt. Und das, naja, das eben, das war ja nicht das Einzige, was sie auf dem Kerbholz haben. Und in gewisser Weise steck ich ja mit drin.
Wo steckst du mit drin?
Naja, also gut, dann ist es raus. Also es geht um den Tod von Eimer. Der war hier früher Forstamtsleiter.
Bejus hört nun mit besonderer Aufmerksamkeit zu. Mückenheim erzählt ihm, was damals passiert ist, als sein Vater, der Forstamtsleiter Eime, ums Leben gekommen ist. Bijus Vater hat die Wilderer Klapproth, Aukam und Mückenheim auf frischer Tat ertappt, hat versucht, sie mit seiner silbernen Radschlossbüchse in Schach zu halten. Doch die Wilderer waren in der Überzahl. Klapproth und Aukam haben den Forstmann bedrängt, wussten, dass er nur einen Schuss abgeben konnte. Dann war einer von ihnen am Zuge. Sie drängten Eime zurück, Schritt für Schritt, bis dieser plötzlich rücklings stolperte. Der Schuss löste sich, als der Forstmann zu Boden prallte.
So also war das damals. Also kein Mord. Aber auch kein Selbstmord. Ja, es war ein tragischer Unglücksfall damals, als...
Ein Schuss? Was ist denn jetzt passiert?
Los, los schnell hin zu Klapproth!
Bijus Vanvier und Martin Mückenheim stürmen so schnell sie können vorwärts. Bisher haben sie die tragische Szenerie zwischen Klapproth und dem weißen Hirsch nur durch die Jagdgläser beobachtet.
Was ist passiert, Klapproth? Hast du geschossen?
Hilf mir doch! Hilf mir! Der Hirsch hat mich mit seinen Augensprossen aufgespießt! Das müsste!
Der Hirsch hat sich mit seinem mächtigen Geweih zwischen zwei Bäumen verkeilt. Mit seinen untersten Geweihsprossen hat er Klapproth aufgespießt. Der blutet wie wild, schreit vor Schmerz wie am Spieß. Mit seiner Walterpistole hat er dem Hirsch einen Kopfschuss versetzt, mit der Folge, dass nun das Gewicht des Tieres noch mehr auf Klapproths Körper drückt und sich das Geweih weiter in seinen Leib bohrt.
Los, Bichu, wir müssen ihn befreien. Komm, pack mit an.
Langsam, Martin, langsam, nichts überstürzen.
Aber er verblutet doch.
Also pack doch an, hilf mir doch endlich, ihr Schweinhunde. Wollt ihr mich elendig umkommen lassen mit dem Hirschenbauch?
Weshalb sollte ich dir helfen, Klapproth? Weshalb eigentlich?
Weil es eure Pflicht ist, nehmt Rücksicht auf mich.
Wer hat denn damals Rücksicht genommen auf Forstamtsleiter Eime? Wer von euch dreien hat ihm denn geholfen? Du etwa, hä? Hast du ihm geholfen, Klapproth? Als er mit dem Gewehr in der Hand stolperte und sich der Schuss löste?
Ja, was quatschst du da? Was soll das? Wer bist du eigentlich, ein Teufelslamm?
Das will ich dir sagen, du Teufel. Ich heiße Eime. Bernd Jürgen Eime. Der Förster Eime, den ihr in den Tod getrieben habt, war mein Vater.
Das war dein...
Was tut's mich hier los, Mückenheim? Hilf mir, sonst tut's deiner Familie schlecht. Zum Teufel mit euch, dass ihr beide verraten tut. Dem Eimer haben wir's gegeben, jawohl. Und den von Roller, den miesen Försterhund, den habe ich umgenietet, jawohl, den habe ich umgemacht und ich bin stolz drauf, ich, Christian Klapproth, ich bin der Größte!
Klapproths Leben endet im Wahn. In letzter Sekunde hat er noch einmal seinen ganzen Hass auf die Forstbeamten hinausgeschrien. Dann verendet Klapproth jämmerlich. So, wie es die Sage prophezeit hat. Wer die Hand gegen den weißen Hirsch erhebt, kommt selbst dabei ums Leben.
Ich kann's immer noch nicht fassen, dass du der Sohn vom alten Eime bist, Bijou.
Tja, Günni, so ist es aber.
Und nur, um über den Tod deines Vaters Näheres zu erfahren, hast du das Pseudonym angenommen, hast dich als Vauvier ausgegeben. Also, wenn mir das einer vor 4 Wochen gesagt hätte, Wahnsinn.
Ich wollte eben meine Nachforschungen in aller Ruhe anstellen. Immerhin hätte Mord im Spiel sein können.
Aber mir hättest du doch was sagen können. Schließlich habe ich dich in Braunburg eingeführt.
Hallo, Weilhoff! Was ist denn? Wo ist er?
Oh, komm. Was willst denn du hier?
Oh, da hockt das Schwein. Dieser gottverdammte Vauvier!
Hör mal, Aukam, der heißt Eime, nicht Vauvier!
Steh auf, du Lump, bevor ich dich umnieten tu!
Auf Jochen Aukams speckigem Gesicht stehen dicke Schweißperlen. Seine innere Erregung ist ihm deutlich anzusehen. Er hat eine schwere Handfeuerwaffe auf Bernd Jürgen Eime gerichtet. Bijus sitzt wie angewurzelt am Stammtisch. Der unerwartete Überfall hat ihn so überrascht, dass er zu keiner Regung fähig scheint.
Nun mach mal halblang, Aukam. Du kannst doch in meinem Lokal keinen umlegen.
Oh, wirst schon sehen, dass ich kann. Nur steh schon vom Tisch auf, du Schwein, du Elendes.
Bijus hat den ersten Schock überwunden. Langsam erhebt er sich von seinem Stuhl, Dabei schaut er starr in die stark geröteten Augen Jochen Aukams, aus denen Mordlust blitzt.
Na also, was willst du von mir?
Da, das kannst du dir doch denken! Du hast meinen Onkel auf dem Gewissen! Armer Onkel Christian!
Bringst du da nicht einiges durcheinander? Christian Klapproth ist vom Weißen Hirschen getötet worden, nicht von mir.
Oh, wäre alles nicht passiert, wenn du ihn nicht zum Treiber gemacht hättest. Du bist an allem schuld. Erst hast du Mückenheim fertig gemacht und dann mein Onkel. Aber dafür lege ich dich jetzt um.
Béju spürt instinktiv, dass mit Rechtfertigungen hier nichts zu erreichen ist. Jochen Aukam ist von wüsten Rachegedanken nur so beseelt. Aber was tun? Die schwere Waffe in Aukams Hand zielt direkt auf seinen Kopf. Erst mal Zeit gewinnen, denkt er sich.
Darf ich meinen Schnaps noch austrinken?
Nur zu! Das wird dein letzter sein!
Stimmt, die Flasche ist nämlich leer und bisher hatte ich noch keine Zeit, neuen Stahl und Eisen anzurühren. Aber ich kann ja mal gucken, ob im Keller noch eine Flasche
du
ist.
Du bleibst hier, Waldorf!
Aukam dreht den Kopf zu Günni Waldorf, der an der Eingangstür zur Gaststätte verharrt. Dieser kurze Moment der Nachlässigkeit genügt Béju, um zu handeln. Wie ein Geschoss fliegt aus seiner Hand das Schnapsglas in Richtung Jochen Aukam. Der messerscharfe Glasrand bohrt sich tief in dessen speckige Halsbacken. Vor Schreck und Entsetzen lässt Aukam die Waffe fallen und fasst sich mit der Hand mechanisch an die blutklaffende Wunde. Béju schnellt entschlossen vor. Mit 3-4 langen Schritten ist er an Aukam heran und rammt ihm die Schulter in den Bauch. Von der vollen Wucht getroffen, knickt Aukam wie ein Klappmesser ein und stürzt rücklings gegen die schwere Eingangstür, die krachend ins Schloss fällt. Kampfunfähig liegt der Wilddieb nun im Kneipenschmutz.
Hätte nie gedacht, mein lieber Günni, dass dein verteufelter Stahl und Eisen mir noch einmal das Leben retten würde. So, Aukam, und jetzt mal Klartext.
Béju hat Jochen Aukams blutende Wunde am Hals notdürftig mit einem Verband gestillt. Nun hält er es für angebracht, einige Dinge richtig zu stellen.
Damit du klar siehst, dein lieber Onkel Christian war ein heimtückischer Mörder.
Oh, das ist nicht wahr!
Er hat den Forstinspektor Eberhard von Roller von hinten erschossen. Das hat er kurz vor seinem Tod selbst eingestanden.
Was höre ich da? Klapproth hat von Roller erschossen? Das ist ja furchtbar. Voll!
Oh, du hast es nötig, dich aufzuregen, Waldorf. Für wen haben wir denn hier Wildert? Ja? Wer hat das ganze Wildfleisch gekriegt? Wer wollte immer mehr und mehr?
Du hast...
Ja, da tust du staunen, Eime, was? Der feine Herr Waldorf, ich weiß man auch erst seit kurzem. Onkel Christian hat immer ein Bärengeheimnis draus gemacht. Ich durfte nicht wissen,
sag, wer... Sag, dass das nicht wahr ist,
und jetzt, wo Onkel Christian tot ist, bei der Beerdigung hat sich der feine Pinkel nicht mal blicken lassen. Kein Kranz, keine Blumen, noch nicht mal eine Karte, nicht. Und hier tut er jetzt den Ahnungslosen spielen.
Ich hab ja nicht gewusst, dass Klapproth den Roller erschossen hat. Glaub's mir, bitte, du musst mir Glauben schenken.
Günni Waldorf lässt sich betroffen auf einen Stuhl sinken. Er ist aschfahl geworden. Sein Körper zittert wie nach einer durchzechten Nacht.
Du hast mit Mördern zusammengearbeitet, Gunnar Waldorf. Denn Klapproth und Aukam haben indirekt auch den Tod meines Vaters verschuldet.
Der hat sich doch selbst erschossen mit diesem schönen Gewehr, das ihr seine Waldheinis zum Geburtstag geschenkt hatten.
Wobei ihr Schweine kräftig nachgeholfen habt. Mückenheim hat nämlich seine falsche Wildererehre endlich abgelegt und alles eingestanden. Und dafür wirst du dich vor Gericht verantworten, Aukam.
Oh, wie furchtbar. Das habe ich nicht gewollt. Ein bisschen gewildertes Wildfleisch gut, aber konnte ich denn ahnen, dass die Kerle dafür Menschen umbringen?
Du hast es bewusst in Kauf genommen. Spätestens nach dem mysteriösen Tod meines Vaters hätte dir das klar werden müssen. Warum hast du das Wild nicht legal erstanden?
Es gab ja nie so viel, wie ich brauchte. Und überhaupt, Rotwild darf nur von August bis Januar bejagt werden. Und in den restlichen Monaten? Was sollte ich da machen? Und vorher eingefrorenes kommt bei Günni Waldorf nicht auf die Speisekarte. Das ginge gegen meine Ehre als Gastwirt und Geschäftsmann. Und Ehre habe ich nun mal.
Aber leider keine als Mensch. Ich bringe Aukam jetzt zur Polizei.
Ich wollte dir nur sagen, es wird nicht mehr vorkommen. Ich verspreche es. Bierschwemme, Waldorf am Apparat. Ja? Aha. So. Ihr Reisebusunternehmen fährt einmal wöchentlich in unser schönes Mittelgebirge. Und was kann ich? Sie wollen bei mir einkehren. Ich bin empfohlen worden. Hört man gern. Wildgerichte, 50 Portionen jeweils. Natürlich, ganzjährig und immer frisch. Dafür werde ich schon Sorge tragen, keine Bange. Wissen Sie, meine Geschäftsdevise, gerade was Wildfleisch anbelangt, ist nämlich folgende.
Sie hörten die 100. und letzte Folge der Wilderer von Braunburg.